Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass wir heute Pfingsten feiern können. Und ja, wir denken daran, dass du 3 in 1 bist und dass du hier bist. Danke, dass wir dieses Versprechen haben. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du in dieser Zeit, wo wir nachdenken, wo wir gemeinsam zuhören und reden und still sind und singen und ja, dass du zu uns sprichst, durch uns sprichst. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir haben es gerade schon gehört, heute ist Pfingsten. Wir setzen heute eine spannende Predigtreihe fort, die auch ohne Pfingsten eigentlich nicht möglich wäre. Und Teil dieser Predigtreihe ist, dass wir sogenannte Dialogpredigten machen. Das heißt, nicht nur ich rede, sondern auch andere reden. Und heute gibt es gleich eine Art dreifachen Dialog. Deswegen steht auch Jenny schon so hinter mir. Die wird mir jetzt hoffentlich nicht in den Rücken fallen, sondern zur richtigen Zeit nach vorne treten. Wir haben heute einen sehr langen Bibeltext, wie ihr seht. Den werden wir jetzt nicht am Stück hören, sondern ich möchte heute zeigen, warum es sinnvoll ist, Paulus im Zusammenhang zu lesen und nicht nur kleine Bits und Pieces von Paulus. Es wird 3 Lesungen geben, 3 kurze Kommentare von mir dazwischen und kurze Momente der Stille nach den Lesungen, damit wir die Texte einmal wirken lassen können und vielleicht erstmal selber uns 1, 2 Gedanken machen können. Nach dem, was wir hier machen, gibt es dann sozusagen den weiteren Teil des Dialogs. Ich habe wieder 3 Fragen formuliert, die findet ihr in dem Mittelteil auf der Rückseite. Diese Fragen könnt ihr euch jetzt schon mal kurz durchlesen. Ist ein bisschen, ich hoffe, ihr habt es gefunden. 1, 2, 3. Damit ihr ein bisschen eine Idee habt, wo es nachher drauf hinausläuft. Und hoffentlich ergibt sich bei manchen dann auch überhaupt der Sinn dieser Frage jetzt beim Zuhören. Genau, wir fangen an mit dem ersten Text aus Galater 3.
Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gottes uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. und eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn und eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt.
Dieser erste Text ist ein bisschen kompliziert. Da sind Bilder drin, die vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen sind. Aber um diesen Text zu verstehen, muss man wissen, dass Paulus vor seiner Bekehrung ein äußerst gesetzestreuer Jude war. Jemand, der wirklich bis zum letzten Buchstaben dem Gesetz treu war. Und erst die persönliche Begegnung mit Jesus Christus, mit dem auferstandenen Christus, macht aus ihm einen Christen. Wenn Paulus also über Gesetz und Freiheit spricht, das ist unsere Spannung, in der wir uns heute bewegen, dann tut er das wegen seiner eigenen Biografie. Er kennt beides. Er kennt das Gesetz und er kennt die Freiheit. Er hat am eigenen Leib erlebt, dass das Gesetz zwar erbarmungslos seine Schwächen aufdeckt, aber keine wirkliche Kraft besitzt, um seine Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Er kannte das Gesetz vor allem als diesen strengen Aufseher, wie er das hier in Vers 24 nennt. Aber was macht diesen Aufseher so streng? Also stellt euch so einen Gefängniswärter vor. Nun, große Teile von dem jüdischen Gesetz, was Paulus kannte, differenziert sehr stark zwischen drin und draußen, rein und unrein, würdig und unwürdig, gottgefällig und gottlos. Und dieses Gesetz legte fest, wie man sich zu verhalten hat, damit Gott zufrieden ist. Und man glaubte, wenn man sich nur an dieses Gesetz hält, dann segnet Gott. Wenn aber die Gebote missachtet werden, dann gibt es kleine und große Katastrophen. Man kann also sagen, das Gesetz legt die optimale Beziehung zu Gott fest. Aber nicht nur das, es funktioniert auch hervorragend als Identitätsstifter natürlich, als Mittel der Abgrenzung. Ist klar, wenn man zwischen rein und unrein, richtig und falsch, würdig, unwürdig unterscheidet, dann gibt es immer Leute, die unwürdig sind und Leute, die würdig sind. Man konnte einen Juden daran erkennen, dass er das Gesetz hält. Die Männer waren beschnitten. Bestimmte Speisen vermied man. Besondere Feiertage wurden geheiligt. All das war bis ins kleinste Detail festgelegt. Und dann lesen wir im Alten Testament in den jüdischen Schriften, wie es zu Auseinandersetzungen zwischen den Juden kommt und den übrigen Völkern, die an andere Götter glaubten. Und meistens ging es darum, wer ist der stärkere Gott? Also da gibt es diese berühmte Geschichte von Elia und den, ich glaube es waren 300 Baalspriester, die einen Opferwettbewerb veranstalten. Einen Wettbewerb darüber, wem Gott besser gesonnen ist. Und das wunderbare Ergebnis von diesem Wettbewerb ist, alle Baalspriester sind tot und Elia hat gewonnen. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind die Rollen ganz klar verteilt. Die Juden sind Gottes auserwähltes Volk, solange sie die Gebote halten. Allerdings währt dieses Glück nicht ewig. Es kommt zu einer großen Krise, eine Krise, die zur Zerstörung des Tempels am Ende führt. Und der Grund ist klar, Gott wendet sich von ihnen ab, weil das jüdische Volk gottlos geworden war, sich nicht mehr an die Gebote hielt, nicht an ihre Seite der Abmachung hielt. Und das kann man dann auch sehr schön in den Schriften der Juden nachvollziehen, denn ab dem Zeitpunkt handeln die ganzen Schriften davon, warum das so ist, warum Gott sich abwendet. Wir lesen von den großen Zweifeln, von einem Gefühl der Gottverlassenheit und diesem sehnsüchtigen Wunsch danach, dass Gottes Gunst doch zurückkehren möge. Und dann, mitten in diese Identitätskrise, die über viele Jahrhunderte dauert, passiert etwas Unvorstellbares. Paulus gibt dem jüdischen Gesetz einfach eine andere Bedeutung. Er behauptet, dass das Gesetz in gewisser Weise unvollkommen ist, ja unvollkommen war. Eine Sackgasse, weil es den Menschen versklavt und nicht befreit. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Er vergleicht das Gesetz dann hier in Kapitel 4 mit einem Vormund, also mit jemandem, der dafür sorgt, dass du dein Erbe erst dann antreten kannst, wenn du volljährig bist. Du weißt zwar schon, dass du jede Menge Geld hast, also deine Eltern, aber du kommst an das Geld nicht ran. Du weißt, dass du einmal reich sein wirst, aber im Moment lebst du von deinem kleinen Taschengeld. Dafür sorgt der Vormund. Er hat den Schlüssel zum Tresor und die Geheimzahl deiner Kreditkarte. Du hast nur dieses Versprechen des Schatzes. Und dann sagt Paulus hier weiter, dass Gott niemals vorhatte, uns durch das Gesetz zu retten. Er hatte auch niemals vor, nur ein bestimmtes Volk zu retten. Das Gesetz sollte lediglich dafür sorgen, dass wir verstehen, dass es einen größeren Eingriff braucht, dass Gott jemand anders schicken muss, der für uns das Gesetz hält. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Man könnte vielleicht sagen, wenn man vor diesem Vormundbild ausgeht, dass mit dem Kommen von Jesus Christus unsere Volljährigkeit eintritt. Jetzt haben wir Zugang zum ganzen Schatz. Das Gesetz, der alte Vormund, tritt ab. Jetzt gilt allein der Glaube an Christus reicht, damit die große Zusage, die schon Abraham kannte, Wirklichkeit wird. Und diese Zusage lautet, alle Menschen haben einen freien Zugang zu Gott. Unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Herkunft, unabhängig von Status. Oder wie Paulus das hier sagt in Vers 27, ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Was vorher undenkbar war, ist jetzt Wirklichkeit. Aus Jahwe, dem unnahbaren, heiligen Gott vom Sinai, wird Abba, unser Papa. Das Gesetz bekommt seinen Platz. Aber es trennt nicht mehr zwischen Mensch und Mensch und nicht mehr zwischen Gott und Mensch. So zumindest die Theorie.
Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart Sklaven, ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist.
Wir können hier in diesem Abschnitt sehen, dass Paulus den Brief in erster Linie an ehemalige Heiden schreibt. Also Menschen, die nicht jüdischen Ursprungs waren, Menschen, die vorher anderen Göttern gedient haben, wie er das hier genannt hat, und die nicht beschnitten waren. Allerdings in der Gemeinde mischt sich das Ganze. Sie sind nicht alleine, denn mit diesem Aufkommen dieser neuen, man könnte fast sagen Christus-Sekte, die da entsteht zu dieser Zeit, war etwas Faszinierendes, etwas bis dato völlig Unbekanntes passiert. Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit völlig unterschiedlicher Sozialisation, Männer und Frauen, Sklaven und Freie, sitzen sich plötzlich im gleichen Wohnzimmer gegenüber. Oder wie Paulus das sagt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Alle herkömmlichen Identitätsmarker ihrer Gesellschaft, und ich würde sagen nicht nur ihrer Gesellschaft, sondern auch unserer Gesellschaft, sind verschwunden. Was Paulus hier also sagt, ist nicht nur eine religiöse Revolution, sondern eine gesellschaftliche. Und darum ist es auch gar nicht verwunderlich, dass einige diesen Trend etwas beklemmt finden oder vielleicht etwas unheimlich. Denn zu tief sitzt noch dieses alte Muster der Trennung zwischen drinnen und draußen, rein und unrein, gut und schlecht. Das Gesetz hat immer noch zu viel Macht. Sie denken nach wie vor in den bekannten Lagern, das gibt Sicherheit. Aber anstatt das Gesetz zur Seite zu legen und sich allein auf Jesus Christus zu berufen, pochen die ehemaligen Juden darauf, dass sich die Heiden doch zumindest beschneiden lassen können, wenn sie schon mit ihnen im gleichen Zimmer sitzen. Wenn sie schon keine Juden von Geburt werden, dann doch wenigstens durch die äußere Beschneidung. Das kann man doch mal erwarten, oder? Aber nicht nur die ehemaligen Juden haben ein Problem mit dieser neuen Freiheit. Auch die ehemaligen Heiden muss Paulus davor warnen, dass sie nicht wieder zu den, wie er das hier nennt, kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehren. Kraftlose, armselige Vorstellungen ihrer Welt. Und dieser Satz bringt uns auch ein Stück näher an die eigentliche Ursache ihres Konflikts. Denn sowohl die Judenchristen als auch die Heidenchristen hatten erlebt, dass sie mit ihrem herkömmlichen Denken an Grenzen stoßen. Sie hatten gemerkt, dass Gott nicht durch das Halten religiöser Vorstellungen zu beeindrucken ist. Irgendwie klappt das nicht. Es geht ihnen nicht besser dadurch. Und sie hatten ganz ähnlich wie Paulus diese Befreiung erlebt. Sonst würden sie da jetzt nicht sitzen in diesem Wohnzimmer mit den anderen Leuten, die so komisch und so anders sind. Sie hatten die Befreiung erlebt von den alten Mustern, von dieser Befreiung durch den Glauben an Jesus Christus. Sie hatten es sogar gewagt, zu Gott Papa zu sagen. Aber sie sind sich noch nicht sicher genug in dieser neuen Identität. Darum mischen sie die alten Muster der Abgrenzung mit der neuen Freiheit. Das sorgt in der Praxis dann dafür, dass diese gerade niedergerissenen Zäune und Mauern, die sie abgebaut haben, plötzlich wieder hochgezogen werden. Letzte Woche haben wir ja schon einiges über dieses Thema Individualität und Vielfalt gehört oder über das Eine und das Viele. Das war ein zentrales Thema in der Predigt letzte Woche und das ist eng verknüpft mit dieser Frage nach Freiheit und Gesetz. Denn viele Texte von Paulus zeigen uns, dass es ständig um die Frage geht, wer sind denn nun die Vielen? Wer gehört denn nun dazu? Wer darf dabei sein? Wer ist drin, wer ist draußen? Es gibt eigentlich hauptsächlich drei Konflikte in der damaligen Zeit, aber die kann man so oder anders auch auf unsere Zeit übertragen. Sklaven und Sklavenhalter hatten Konflikte, denn plötzlich saßen sie in der gleichen Gemeinde. Das war ein gesellschaftlicher Konflikt über Stand und über Klasse. Wenn das Evangelium jetzt alle Zäune einreißt, wie geht man denn dann jetzt miteinander um, wenn man dann nicht, keine Ahnung, zu Hause ist? Oder das Verhältnis von Männern und Frauen zu immensen Konflikten bei. Man hat sogar das Gefühl, dass Paulus an der Stelle ein bisschen schizophren ist. Er sagt sehr unterschiedliche Dinge darüber, wie Männer und Frauen miteinander umgehen sollen. Allerdings kann man schon sagen, die meisten Texte von Paulus deuten darauf hin, dass er einen völlig neuen Weg geht in der Geschlechterfrage, einen radikalen Weg der Gleichberechtigung. In den ersten Gemeinden spielen Frauen von Anfang an eine zentrale Rolle. Und zwar nicht nur bei der Arbeit mit Kindern, beim Kaffeekochen oder bei der sonstigen Versorgung. Nein, sie predigen. Sie hatten apostolische Ämter inne. Es gibt diese Frau Junia. Man hat lange aus ihr einen Mann gemacht, weil man das einfach nicht wahrhaben wollte, dass sie eine Frau ist und ein Apostel genannt wird. Sie waren aktiv in der Verbreitung des Evangeliums tätig. Da gab es keinen Unterschied. Dann gibt es natürlich auch diese anderen Texte bei Paulus, die von der Unterordnung und dem berühmten Schweigen der Frau in der Gemeinde sprechen. Das sind Texte, die oft sehr kulturell stark eingefärbt sind. Manche denken auch, die sind von seinen Schülern verfasst, die auch ein bisschen kalte Füße bekamen bei dem allem, was Paulus da verzapft hat und sozusagen das Rad dann wieder schnell zurückdrehen wollten. Also Paulus geht radikale neue Wege bei der Gleichberechtigung. Und vielleicht ist er ein bisschen unentschieden, vielleicht sind seine Schüler ein bisschen unentschieden. Aber er geht in die richtige Richtung. Und den dritten Konflikt, den habe ich schon geschildert, er findet, wie gesagt, zwischen Juden und Nichtjuden statt. Und Paulus ist hier eindeutig. Wer trotz des Evangeliums von Jesus Christus immer noch auf die Markierung durch die äußere Beschneidung setzt, nimmt von der Botschaft von Jesus etwas Entscheidendes weg. Ich habe euch ein Zitat abgedruckt von Richard Rohr. Das ist ein bisschen heller gedruckt, aber ihr könnt es mitlesen. Ich lese es jetzt auf Englisch vor im Original und die Übersetzung auf Deutsch. Wer sie braucht, findet sie im Heft. Er sagt über das Verhältnis von Gesetz und Evangelium: The law only gives us information, and even helpful information, but it cannot give us transformation. Law is necessary stage one. But if you stay there, Paul believes, and I often see, it actually becomes a stumbling stone. It often frustrates the process of transformation by becoming an end in itself. Richard Rohr sagt hier, dass das Gesetz nur der erste Schritt ist. Und wer beim Gesetz hängen bleibt, wird niemals Transformation erleben. Weder im eigenen Leben noch in der Gesellschaft. Und umso bedrückender ist es eigentlich, dass religiöse Gruppierungen heute eher für den anderen Weg bekannt sind. Rückschritte zur Herrschaft des Gesetzes, zum klaren Drinnen und Draußen. Anstatt die Freiheit zu fordern und die Freiheit zu fördern. Und dazu müssen wir nicht in islamische Länder schauen. Auch viele christliche Gruppen und Kreise funktionieren nach dem Prinzip Abgrenzung und Angst. Die ganze Praxis besteht aus dem sturen Befolgen von leblosen Gesetzen. Und anstatt wie Paulus Transformation zu leben und zu erleben, geben sie sich immer mit den gleichen Informationen zufrieden darüber, was richtig und falsch ist. Anstatt die Freiheit zu wagen, kauert man ängstlich in der Ecke des Gesetzes. Dabei sagt Paulus doch hier in Kapitel 5, Vers 13, folgende:
Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
Immer wieder sagt Paulus hier im 5. Kapitel vom Galaterbrief, dass wir zur Freiheit berufen sind. Wir sind zur Freiheit berufen. Oder anders gesagt, wir sind durch Jesus Christus von unserem ängstlichen Ego, von unserem Rassismus, von unseren kleingeistigen Grenzen, die wir ziehen, befreit. Von diesen selbstsüchtigen Wünschen befreit. Wenn wir als Berliner, als moderne, postmoderne, postpostmoderne, was auch immer, wir sind einfach als Berliner, das Wörtchen Freiheit hören, dann denken wir zunächst mal an so ein langes, durchtanztes Wochenende. Oder wir denken vielleicht an diese spießige Vergangenheit, die wir zurückgelassen haben. All diese Orte, wo wir nicht leben wollen, inklusive ihrer Vertreter. Und es scheint ja so, als ob Paulus hier in das gleiche Lied der Freiheit mit einstimmt. Und dann kommt plötzlich diese Liste mit den Dingen, die man nicht tun soll. Und da steht dann sowas wie Trunkenbolde bei Luther, glaube ich, und was auch immer er sich alles für schöne Wörter ausgedacht hat, die wir nicht sein sollen. Er spricht hier von diesen Begierden der eigenen Natur und er stellt sie den Früchten von Gottes Geist gegenüber. Und schon hat man das Gefühl, er stellt wieder neue Gesetze auf, neue Gebote. Wo ist denn jetzt die Freiheit? Ich habe vor 2 Wochen ja an der Stelle, da haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, was Paulus eigentlich meint, wenn er von der selbstsüchtigen Natur spricht und vom Geist Gottes. Ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, das kann man nachhören im Internet. Aber ganz ähnlich müssen wir das hier verstehen. Paulus wird hier ganz bewusst konkret, wenn er über diesen Unterschied zwischen dem Ego und dem Geist spricht, weil er davon überzeugt ist, dass man einen Christen daran erkennt, wie er sich verhält. Dass man einen Christen daran erkennt, dass er frei ist und dass er seine Freiheit nicht auf Kosten von anderen missbraucht. Das ist wirkliche Freiheit, wenn ich nicht mehr auf mein Recht pochen muss, wenn meine Freiheit nicht andere begrenzt. Paulus sagt hier, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das fasst im Grunde alles zusammen. Meine Freiheit findet ihre Grenzen in dem Moment, wo mein Gegenüber nicht mehr von mir geliebt ist, wo die Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse im Vordergrund steht. Ich habe ein weiteres Zitat abgedruckt, ganz kurz nur, von Sue Monk Kidd. Sie ist bekannt für das Buch The Secret Life of Bees, was auch verfilmt wurde. Sie sagt sehr treffend, I feel like we need to be aware of the ways we use and misuse religious dogma. Whether it takes us deeper into love and inclusion or it separates us. Diese Früchte des Geistes sind Früchte, die erst im Miteinander sichtbar werden. Ich kann nicht alleine liebevoll, freundlich, friedlich, gütig, geduldig, treu, rücksichtsvoll sein. Ich brauche immer ein Gegenüber, mit dem ich das übe. Ich brauche konkrete Beziehungen. Und letztlich haben all diese Eigenschaften eins gemeinsam. Sie sind Auswirkungen davon, dass ich integrativ lebe und nicht mehr trenne. Dass ich diese klaren Linien des Gesetzes über drinnen und draußen, richtig und falsch, liebenswert und nichts liebenswert, hinter mir lasse. Und dass ich mir bewusst darüber werde, wie sehr mich dieses Gesetz beengt hat und zurückgehalten hat, wirklich zu lieben und wirklich zu dienen. Mein ganzes Erbe kann ich erst dann antreten, wenn ich wirklich diese Freiheit in Jesus Christus entdecke. Jesus hat es ja vorgelebt, was es heißt, inklusiv zu sein, grenzenlos zu lieben. Er ist für alle am Kreuz gestorben. Er hat ganz konkret Frieden vorgelebt. Er hat Geduld vorgelebt. Er hat nicht zurückgespuckt, als er angespuckt wurde. Er ist auch nicht ausfällig geworden, als seine Jünger zum 100. Mal darüber diskutiert haben, wer denn nun der Größte von ihnen ist. Jesus hat seine Treue gezeigt, er hat seine Güte gezeigt. Er hatte am Kreuz mehr Augen für den anderen Verbrecher neben ihm als für sich selbst. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir so in den nächsten Minuten einmal gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Wie kann denn diese Freiheit Wirklichkeit werden? Und was hätte das für konkrete Auswirkungen? Oder vielleicht seht ihr schon konkrete Auswirkungen, die diese Freiheit hat. Was bedeutet es für dich, wenn du Grenzen einreißt? Was bedeutet das fürs Kreuzberg-Projekt, wenn wir Grenzen einreißen? Wenn nicht mehr Mann und Frau, wenn nicht mehr Sklave und Sklavenhalter, wenn nicht mehr Fremder und Dazugehörender eine Rolle spielen. Und die drei Fragen habt ihr schon gesehen. Wir müssen nicht diese drei Fragen beantworten. Die sollen uns nur helfen, ein bisschen nachzudenken. Wir nehmen uns jetzt einen kurzen Moment Zeit, wo wir kurz still sind. Und dann lass uns mal ins Gespräch gehen. Dann darf jeder von euch gerne was sagen. And if you'd rather speak in English, you can also speak in English, of course. Or in whatever language, and then we try to translate. Wer hat einen Gedanken nach diesen langen Texten und den Kommentaren dazu und möchte ihn gerne jetzt loswerden? Vielleicht zu den Fragen, vielleicht darüber hinaus. Vielleicht habt ihr was ganz anderes gelesen, dann könnt ihr das auch sagen.